So, wir haben wie angekündigt heute Abend das Thema Erkennungsmerkmale von Sekten. Wie kam es dazu, dass wir dieses Thema jetzt aufs Programm gesetzt haben? Wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder versucht, so einzelne Abende einzubauen über die gängigsten Sekten und geistlichen Strömungen, die wir hier in unseren Breitengraden haben. Wir haben uns beschäftigt mit den Zeugen Jehovas, mit den Neuapostolischen, mit den Mormonen, mit den Anthroposophen. Wir haben uns auch beschäftigt mit den großen Kirchen in ihrer Theologie, die jetzt nicht einfach so unter die Sekten eingeordnet werden können natürlich, aber wir haben wirklich versucht, da einiges kennenzulernen, damit wir gewappnet sind. Auch die Siebenten-Tags-Adventisten wurden behandelt. Das war noch in der Zeit von Wunschix durch Uwe Dahlke. Und heute Abend möchte ich gerne einige Erkennungsmerkmale nennen, die eigentlich auf alle Sekten zutreffen. Und das ist mir deshalb wichtig geworden, weil doch immer wieder mal die Frage aufkommt, ja, was unterscheidet uns eigentlich von einer Sekte? Gibt es nicht vielleicht sogar in einzelnen Punkten Tendenzen bei uns, die vielleicht auch in sektiererischen Gruppen zu finden sind? Sind wir vielleicht sogar irgendwo in Gefahr? Ich glaube schon, dass auch christliche Gemeinden an dem einen oder anderen Punkt in die Gefahr kommen können, über die Schrift hinauszugehen oder hinter der Schrift zurückzubleiben und da vielleicht in die Nähe von Sekten zu kommen oder sogar, wo entsprechende Irrlehrer sich einschleichen, umkippen können in eine bestimmte Richtung. Das glaube ich schon. Und so wollen wir einfach mal diese allgemeinen Erkennungsmerkmale, Charakteristika von Sekten anschauen. Ich glaube wirklich, dass sie auf fast alle Sekten zutreffen, die es so in unserer Gegend gibt. Das Erste, was wir da nennen müssen, ist, die Sekte, die sektiererische Gruppe, hat neben der Bibel andere Schriften oder Offenbarungen, die auch von Gott inspiriert sein sollen und die Bibel ergänzen oder auslegen sollen. Neben der Bibel noch andere Schriften oder Offenbarungen. Die Mormonen haben zum Beispiel das Buch Mormon. Die Zeugen Jehovas haben erstens mal ihre neue Weltübersetzung, in die auch schon viel Gedankengut hineingeflossen ist. Ist keine wirkliche Übersetzung, sondern eine Übertragung mit eingebauten Zeugen Jehova Gedankengut. Aber sie haben vor allen Dingen die autorisierten Schriften der Wachturmgesellschaft, den Wachturm selbst und die Schrift Erwachet. Und durch diese Publikationen geben sie praktisch Dinge weiter, die die Bibel auslegen. Ein normaler Zeuge Jehova liest die Bibel immer durch die Brille der Publikationen der Wachturmgesellschaft. Ich weiß, ich habe mit manchen ehemaligen Zeugen Jehova gesprochen, dass sie die Bibel alleine nie gelesen haben, sondern immer nur die Bibel und daneben den Wachturm. Und dann nur die Stellen aufgeschlagen, die da angegeben waren und die dann zu einem Gedankengebäude gepasst haben. Und wenn Leute angefangen haben, die Bibel alleine zu lesen, als Ganzes, in einem Stück, dann haben sie sogar oft schon durch das Schriftlesen die Irrtümer entdeckt oder die Mängel entdeckt, von Dingen, Bibelstellen gelesen, die sie sonst nie gehört haben und so weiter. Die Neuapostolischen haben die Visionen ihres Gründers Irving, und die Siebenten-Tags-Adventisten gäbe es nicht ohne die mehr als 2000 Visionen ihrer Gründerin E.G. White. Die Frau hat übrigens im Lauf ihres Lebens mehr als 100.000 Manuskriptseiten geschrieben. Unvorstellbar. Das meiste wohl noch mit Schreibmaschine, ja. Noch kein Computer. Im letzten Jahrhundert. 100.000 Manuskriptseiten vollgeschrieben und vieles davon, hat sie selbst gesagt, hätte sie von Gott praktisch inspiriert bekommen. Ein aktuelles Beispiel ist die Sekte Universelles Leben. Die hießen früher Heimholungswerk Jesu Christi. Das war wirklich ein seltsamer Name und den haben sie dann abgelegt, weil sie doch gemerkt haben, das klingt schon zu arg vereinnahmend, ja. Und dann haben sie sich Universelles Leben genannt. Deren Prophetin Gabriele Wittek in Würzburg gibt jeden Monat eine Schrift mit neuen Offenbarungen raus. Ich habe mal eine ihrer ganz engen Mitarbeiterinnen kennengelernt, die hieß Elisabeth Hörner. Und die habe ich dann hinterher mal auf die Hörner genommen nach ihrem Vortrag. Das war interessant. Sektiererische Gruppen behaupten immer wieder, die Bibel sei nicht abgeschlossen. Ihre Publikationen würden nun die göttliche Offenbarung fortführen. Ich habe hier das beste Beispiel. Das Buch Mormon, Untertitel, ein weiterer Zeuge für Jesus Christus. Ein weiterer Zeuge für Jesus Christus. Damit suggerieren sie schon dem Leser, es wird schon so untergejubelt, ja, hier ist jetzt ein Buch, das bringt noch weitere Informationen über Jesus aus seiner Kindheit und andere Dinge, die wir in der Bibel nicht finden. Ein weiterer Zeuge für Jesus Christus. Positiv, ein Zeuge für Jesus Christus. Ja, wer möchte das nicht kennenlernen? Und dann lesen die Leute das und die andere Literatur dazu und kommen vielleicht auf diesen falschen Weg. Also, das erste Kennzeichen einer sektiererischen Gruppe ist eigentlich, dass sie neben der Bibel noch andere Schriften oder Offenbarungen haben. Nicht unbedingt immer Schriften. Die Neuapostolische Kirche hat keine weiteren Schriften, aber sie hat Offenbarungen, nämlich ihres Gründers Irving, ohne die es diese ganze Richtung nicht gäbe. Was ist die richtige biblische Haltung, wenn uns jemand sagt, hier kommt zu uns, wir haben noch weitere Offenbarungen, wir können dich weiterführen? Die Haltung von dem Reformator Martin Luther, der gesagt hat, sola scriptura, allein die Schrift. Nicht mehr und nicht weniger als die Bibel, allein die Schrift. Warum? Weil nur die Bibel wirklich den Anspruch erheben kann, von Gott eingegeben zu sein, inspiriert zu sein, das sagt sie von sich selber, 2. Timotheus 3,16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, von Gott inspiriert. Und weil am Schluss der Bibel, Offenbarung 22, 18 und 19, was ganz Wichtiges steht, da sagt Johannes, dass wer von diesem Buch, der Offenbarung des Johannes, von dem letzten Buch der Bibel, hinwegnimmt oder hinzutut, auf den sollen all die Plagen kommen, die in der Offenbarung beschrieben sind. Und diese Aussage, die steht nicht umsonst am Schluss der Bibel. Das gilt zuerst für die Offenbarung des Johannes, aber das gilt im weiteren Sinn für die ganze Bibel, weil das steht da am Ende und damit ist die Offenbarung wirklich abgeschlossen, die Offenbarung Gottes. Da hat uns Gott alles mitgeteilt, was er uns wirklich mitteilen wollte. Und wenn wir die ganzen Offenbarungen der Sekten und Gruppen und Kreise, die in den letzten 2000 Jahren behauptet haben, sie hätten auch noch Inspirationen von Gott gehabt, wenn wir die alle hinten an die Bibel noch dran heften müssten, dann würden wir inzwischen unsere Bibel mit dem Schubkarren fahren. So schwer wäre sie. Und das kann ja gar nicht sein, ja. Wie könnten wir denn überhaupt noch prüfen, was ist denn nun von Gott und was nicht? Nein, wir können ganz sicher sein, Gott hat uns die Bibel gegeben und der Kanon der Bibel ist abgeschlossen mit der Offenbarung des Johannes. Zweitens, diese Gruppe, diese Sekte hält sich für die einzig richtige und wahre Gemeinde und meint, sie sei von Gott eingesetzt. Das finden wir immer wieder, diese Sicht, ja. Die Sekte erhebt faktisch den Monopolanspruch für die Wahrheit, für die eigene Gruppe. Und daraus resultiert ein starkes Elite- und Sendungsbewusstsein. Viele Sektierer treten mit einem unwahrscheinlichen Sendungsbewusstsein auf, selbstbewusst, gehen an die Türen, obwohl sie doch wissen, wie sie da von 100 Türen 99 Mal die Tür vor die Nase geknallt kriegen, ja. Und sie machen es trotzdem, weil sie fest überzeugt sind, sie sind auf dem richtigen Weg, sie allein haben die Wahrheit. Der eigene Laden wird dann auch immer idealisiert, verschönt und irgendwie in einem hellen Licht gesehen. Alle anderen Gruppen werden dämonisiert. Ein ganz einfaches Strickmuster. Die eigene Gruppe wird hochgehoben, fehlerfrei, das einzig Wahre, und alles andere wird dämonisiert, also bösen Mächten zugeschrieben. Man sieht sich dann als Bollwerk gegen die Weltverschwörung irgendwelcher finsterer Mächte. Die sektiererische Gruppe flieht oft in eine Märtyrerrolle. Ganz stark bei den Zeugen Jehova. Die halten sich wirklich für die Märtyrer schlechthin, weil ja auch einige Tausend ins KZ gegangen sind zur Zeit Hitlers, und dann aber auch, weil sie weltweit sehr stark abgelehnt werden. Interessant ist, dass sie eine Aussage in Offenbarung 9, Vers 10 auf sich beziehen. Wenn ihr es mal aufschlagen wollt, da sieht man mal, wie die Leute in den Sekten manchmal, aufgeblasen werden, wie sie manchmal ganz stark so ermutigt werden, doch diesen Dienst zu tun. Offenbarung 9, Vers 10. Da wird hier von den Gerichten der großen Drangsalszeit gesprochen, und da heißt es von den Posaunengerichten, Offenbarung 9, von Vers 9 angefangen: Sie hatten Panzer wie eiserne Panzer, und das Geräusch ihrer Flügel war wie das Geräusch von Wagen mit vielen Pferden, die in den Kampf laufen. Und sie haben Schwänze gleich Skorpionen und Stacheln, und ihre Macht ist in ihren Schwänzen, den Menschen 5 Monate zu schaden. Man meint, er sieht Panzer mit Kanonen, ja, wo praktisch Feuergefecht abläuft. Wie soll der das damals beschreiben, ja, vor 2000 Jahren, wenn er Panzer gesehen hat, wenn er Flugzeuge gesehen hat, wie das mal sein wird vielleicht, ja, Raketen gesehen hat. Er beschreibt das hier mit Tieren, mit Skorpionen und so weiter. Auf jeden Fall nehmen die Zeugen Jehova diese Aussage über die Skorpione für sich. Sie sind die Skorpione, die die Menschen geißeln. Ich lese euch aus der Offenbarung, das Auslegung der Zeugen Jehovas. Bei diesen Predigen geht es um mehr als das gesprochene Wort. Auch haben sie Schwänze und Stacheln wie Skorpione, und ihren Schwänzen ist ihre Gewalt, die Menschen 5 Monate zu verletzen, Schaden zuzufügen. Was könnte das bedeuten? Jehovas Zeugen lassen bei ihrer Predigtätigkeit, wenn sie von Tür zu Tür gehen, Publikationen zurück, Bücher, Zeitschriften, Broschüren, zeitgemäße Traktate. Diese enthalten maßgebliche, auf der Bibel beruhende Informationen, die die Menschen in ihrer Wohnung lesen sollen. Diese Schriften stechen wie Skorpione, weil sie vor Jehovas herannahenden Tag der Rache warnen. Ehe die gegenwärtige Generation geistiger Heuschrecken ihr Lebensende erreicht, wird ihr von Gott verordnetes Werk, Jehovas Gerichtsurteile zu verkündigen, vollendet sein, zum Schaden aller halsstarrigen Lästerer. Also sie sind praktisch die, die jetzt die Schriften da zurücklassen, und das sind die Skorpione, die die Leute stechen. So wird das ausgelöst. Und so gehen sie an die Türen, und wenn dann da sie abgelehnt werden, dann denken sie, ja, knall du ruhig die Türe zu, aber den Skorpion, den lasse ich dir doch da. Ja, du hast gehört, hier, wir sind Jehovas Zeugen, oder ich stecke dir noch in den Briefkasten und der soll dich noch stechen, ja. So ist das Gedankengut. Ist erschütternd, ja, wenn man das liest. Man kann es im Grunde auf folgenden einfachen Nenner bringen, wie es Ernst Bach in der Schweiz getan hat. Ihr habt diese Sätze schon von mir gehört. Sektierer. Neben der Bibel haben sie immer noch zusätzliche Offenbarungen. Neben Jesus Christus haben sie immer noch andere Heilsgestalten. Neben ihnen ist und hat jedoch niemand recht. Nur sie haben die Wahrheit gepachtet. Nur ihre Organisation kann in den Himmel bringen. Die Mitgliedschaft in dieser Organisation. Und darum heißt es drittens, gerettet werden nur die Mitglieder dieser Gruppe. Ich könnte das auch gerne hier mitlesen. Gerettet werden nur die Mitglieder dieser Gruppe. Sekten haben häufig eine Vision des bevorstehenden Weltuntergangs, bei dem die Rettung nur in der eigenen Gruppe zu finden sein wird. Die Sekte erhebt also ebenfalls einen Monopolanspruch für die Rettung oder das Heil innerhalb der eigenen Gruppe. Es gibt Sekten mit weniger als 200 Mitgliedern, die allen Ernstes davon überzeugt sind, dass nur sie gerettet werden. Könnt ihr euch das vorstellen? Es gibt 5 Milliarden Menschen auf der Erde und sie glauben, nur sie, 188 oder wie viele sie sind, werden gerettet. Das ist eine Bescheidenheit, da habe ich aber wirklich Hochachtung, ja. Innerhalb der Sekten gibt es oft auch ein ausgeprägtes Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt nur richtig oder falsch. Teilwahrheiten werden nicht anerkannt. Vor diesem Schwarz-Weiß-Denken müssen wir uns hüten. Wir müssen lernen zu differenzieren, zu unterscheiden. Es gibt Teilwahrheiten. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt auch Graustufen dazwischen. Das Böse wird in den Sekten grundsätzlich nur außerhalb der Gruppe gesehen. Seien es böse geistige Mächte, Dämonen, seien es Kritiker der Gruppe, seien es staatliche Mächte wie Polizei und Armee. Diese Einrichtungen nehmen in der Wahrnehmung der Sekte oft eine dämonische Gestalt an. Feindbilder sind die unausweichliche Folge der Selbstidealisierung. Man selbst idealisiert sich und die anderen fallen natürlich dann jäh ab. In der Gruppe hingegen ist Gemeinschaft, Solidarität, Geborgenheit, Verständnis, Schutz, Nestwärme, das ist alles in der Gruppe. Und je stärker der Druck von außen ist und die Abgrenzung nach außen, desto stärker kann diese Konformität in der Gruppe werden. Ich habe das auch wieder am stärksten beobachtet bei ehemaligen Zeugen Jehovas. Sie brauchen fast alle jahrelang, um wieder wirklich in einer biblischen Gemeinde Fuß zu fassen und ein gesundes Gemeindeleben führen zu können. Sie brauchen fast alle Jahre, manche schaffen es nie, weil sie durch diese Eigendynamik der Gruppe so verbogen worden sind, weil das teilweise so schlimme Formen annimmt und persönlichkeitsschädigende Formen, dieses Gruppengefühl, diese tiefe Impfung, die man kriegt, nur wir sind die Richtigen. Und am Ende zerplatzt dieser Ballon. Das ist unwahrscheinlich schwer. Und ich weiß, wie wir noch um einige Zeugen Jehova ringen und auch um Neuapostolische, die sich wirklich schwer tun, wieder in eine Gruppe reinzukommen. Leute, die bei den siebenten Tagsadventisten waren, die tun sich nicht schwer, wieder in einer Gemeinde Fuß zu fassen. Weil die siebenten Tagsadventisten diese schlimmen Kennzeichen der Zeugen Jehova nicht haben oder der Jugendsekten. Dr. Hemminger, auch ein Sektenfachmann, sieht hier einen der Hauptgründe für die Entstehung von Sekten in der Tatsache, dass individuelle Ängste in einem starken Kollektiv der Sekte aufgefangen werden können. Wir haben alle Ängste, persönliche Ängste, Zukunftsängste, Lebensängste und so weiter. Und in einem starken Kollektiv, eine Gruppe, die so eine unheimliche Geschlossenheit bietet und für alles eine Antwort hat und auf jeden Topf ein Deckelchen hat und auch uns genau sagen kann, wo es lang geht und die unser Leben total regeln kann, reglementieren kann, bis dahin, dass sie bestimmen kann, wie die Zeugen Jehova, Männer dürfen keine Bärte tragen, Punkt. Das ist eine Regel bei den Zeugen Jehovas. Ja. Bis in diese Äußerlichkeiten wird es geregelt und das lieben manche Menschen, dann wissen sie, wo es lang geht, dann brauchen sie nicht selber Entscheidungen zu treffen, dann können sie sich da einfach an dieses Gelände anlehnen und dann gehen sie ihren Weg. Manche Leute, gerade mit einer schwachen Persönlichkeit, lieben das sehr und sind da irgendwie anfällig in dieser Richtung. Nach dem Motto, gemeinsam sind wir stark. Aber das ist etwas Ungesundes. Wir müssen beachten, welcher Preis dafür bezahlt werden muss in einer Sekte. Nicht selten geht es mit Entmündigung des Einzelnen einher. Gerade in manchen Sekten kommt es oft zu einer Degradierung der Persönlichkeit, dass die Einzelnen, ohne es zu merken, wirklich ein Stück weit entmündigt werden, nicht mehr wirkliche Persönlichkeiten sind mit einem freien Willen, sondern oft wird in Sekten der Wille des Menschen völlig zerbrochen. Gerade in Jugendsekten, am alleraufwilligsten bei Scientology zum Beispiel, da wird der Wille der Sektenmitglieder völlig zerbrochen. Wie kriegt man das hin? Zum Beispiel lässt man sie mal 2 Wochen lang kaum schlafen, viel arbeiten, wenig essen und gar nicht schlafen oder kaum schlafen. Und da genügen 2 Wochen und man ist fertig, ja, mit den Nerven. Der Wille ist gebrochen. Und diese Leute, die werden dann wirklich psychisch krank und tun sich schwer, überhaupt wieder ganz in die Gänge zu kommen. Natürlich kann sie der Herr wieder heilen, aber diese Leute sind oft angeknackt für ihr ganzes Leben. Und das will Gott niemals. Das ist etwas, wo wir uns absolut unterscheiden wollen und müssen und es hoffentlich auch tun von jeder Form von sektiererischen Gruppen. Gott respektiert den Willen eines Menschen. Gott will unseren Willen nicht brechen. Er will, dass wir unseren Willen freiwillig unterordnen unter seinen, freiwillig, ohne Manipulation, ohne Psychotechniken von irgendwelchen Gruppen, sondern freiwillig unterordnen. Das ist was ganz anderes wie das, was in diesen Sekten geschieht. Da wird der Wille einfach gebrochen. Und hinterher sind es willenlose Marionetten. Viertens, die Gründer dieser Gruppen waren oft oder sind oft Menschen, die mit Gott angeblich in besonderem Kontakt standen oder stehen und durch die sich Gott in besonderer Weise mitgeteilt haben soll. Die Anhänger von Sekten glauben oft wenig an Gott und noch viel weniger an Jesus Christus, dafür glauben sie aber viel mehr an Menschen und an Organisationen. Zeugen Jehova, wie oft habe ich das erlebt? Ich habe mich mit vielen unterhalten schon. Und dann habe ich festgestellt, sie glauben kaum an Gott. Wirklich, das spielt gar keine große Rolle, ja. Sie haben schon so ein Allerwelts-Jehova-Glauben und ich will es auch nicht auf alle jetzt übertragen, manche vielleicht mehr. Aber ich habe Leute kennengelernt, da war ich hinterher verblüfft, wie schwach, wie dünn ihr Glaube war. Aber die Organisation, die stand ganz oben. Und in der Neuapostolischen Kirche ist es ähnlich. Da habe ich das auch mal erlebt, da habe ich ein Ehepaar kennengelernt, vor allen Dingen einen Mann, der war auch völlig überzeugt, dessen Vater war schon neuapostolischer Lehrer, übrigens hier in Mannheim, aber diesen Mann lernte ich woanders kennen. Und dann habe ich ihm den Vers aus Jeremia 17, Vers 5 vorgelesen. Wenn ihr das mal mit aufschlagen wollt, das ist ein wichtiges Wort für uns alle, aber ganz besonders für Leute in Sekten. Jeremia 17, 5. Ganz, ganz wesentliches Wort. Da heißt es, so spricht der Herr, ein Wort Gottes, ja, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der Mensch, der auf Menschen vertraut oder der sich auf Menschen verlässt, heißt es bei Luther, und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Wer sich auf Menschen verlässt, Wer auf Menschen vertraut, dessen Herz weicht automatisch vom Herrn, das geht gar nicht anders, ja. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und Fleisch zu seinem Arm macht. Und die Sektierer verlassen sich letztlich alle auf irgendwelche Menschen. Auf den Sektengründer, auf die, die das weitergeführt haben und so weiter. Und das habe ich damals diesem Ehepaar vorgelesen. Und Gott hat Gnade geschenkt. Sie haben durch eine Schrift, die ich ihnen dann dargelassen habe, die falsche Lehre der Neuapostolischen Kirche erkannt und sind zum Glauben gekommen. Ah, ihr kennt ja auch den einen Bruder, der ist hier getauft worden, der Horst Kolnick. Ich glaube, 93 war er bei der Taufe dabei, aus Bretten. Bei Zeugen Jehovas ist dieser Punkt besonders stark ausgeprägt. Der Zeuge glaubt eigentlich weniger an Gott als an die Wachturmgesellschaft. Sie ist es, die ihn vor dem Untergang in der Schlacht Harmagedon rettet. Sie ist es, die ihm die Wahrheit zeigt und den Weg zum rechten Leben weist. Ich muss euch da wieder was vorlesen aus einem anderen Buch der Zeugen Jehovas. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal gesehen hat. Du kannst für immer im Paradies auf Erden leben. Dieses Buch, was bei uns Jesus unser Schicksal ist, von Wilhelm Busch, das ist hier das Buch bei den Zeugen Jehova. In einer wahnsinnigen Auflage haben sie das über die Erde verbreitet. Erste Auflage 5 Millionen. Erstauflage. Weltweit. Ich weiß nicht, wie viele das inzwischen sind. Und es ist ein ganz verhängnisvolles Buch. Durch dieses Buch werden viele Menschen leider Zeugen Jehovas. Natürlich großartig aufgemacht, ja, wenn man diese Bilder sieht, ja, das geht in die Seele. Und aber auch die Texte sind teilweise hervorragend, jetzt allein von der Gestaltung her und von der Machart, ja, aber natürlich verführerisch bis zum geht nicht mehr. Dieses Buch endet, ich lese euch mal hier ein Zitat vor, da wurde jetzt also die Zeugen Jehova-Lehre hier entfaltet, dann heißt hier an den Leser 255, Seite 255, denke nicht, es gäbe verschiedene Wege, die du gehen könntest, um in Gottes neuem System Leben zu erlangen. Es gibt nur einen. Es gab nur eine Arche, die die Sintflut überstand, nicht mehrere. Und es wird nur eine Organisation, die sichtbare Organisation Gottes geben, die die schnell herannahende große Drangsal überleben wird. Es ist einfach nicht wahr, dass alle Religionen an das gleiche Ziel führen. Wenn du mit ewigem Leben gesegnet sein werden möchtest, musst du zu Jehovas Organisation gehören und seinen Willen tun. Punkt. Jehovas Organisation, das heißt, zu den Zeugen Jehovas musst du gehören. Nur in dieser Organisation kann man gerettet werden. Man muss beitreten. Ja, und deswegen, sie glauben oft an die Organisation, an ihre Gruppe, nicht an Gott und noch weniger an Jesus Christus. An die Gruppe. Die Mormonen halten es ähnlich, die Neuapostolische Kirche, die Siebenten-Tages-Adventisten zum Teil auch und streng genommen, nicht erschrecken, die römisch-katholische Kirche auch. Hier an der Stelle hat die römisch-katholische Kirche einen echten sektiererischen Zug, weil sie in ihren Grunddogmen lehrt, dass man nur innerhalb der römisch-katholischen Kirche selig werden kann. Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil, lehrte leider schon Augustin. Und dabei ist die katholische Kirche geblieben bis heute. Sie versteht sich selbst als Heilsanstalt und sie wird es heute nicht mehr so nach außen so stark propagieren seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Aber in den Grundauffassungen und Lehren bleibt das weiter so bestehen. Ihr müsst nur mal nach Bayern kommen. Ich habe einen Brief zu Hause von einem Freund von mir, der aus der katholischen Kirche ausgetreten ist, hat einen Brief gekriegt vom Pfarramt. Da steht drin, wörtlich, wenn er nicht schnellstens und reumütigst in den Schoß der alleinseligmachenden römisch-katholischen Kirche zurückkehrt, dann ist er für immer verloren. Das steht in dem Brief. Ja, und so versteht sie sich im tiefsten Grunde. Und hier hat sie einen sektiererischen Zug. Ich will sie nicht auf die gleiche Ebene stellen wie die Zeugen Jehova oder die anderen Gruppen, die ich genannt habe. Das will ich nicht, da würden wir Unrecht tun. Aber an der Stelle hat sie einen eindeutigen sektiererischen Zug. Fünftens, Der Name der Gruppe weist oft schon auf die Sonderlehre hin, welche die Gruppe vertritt. Ganz einfach, die Neuapostolische Kirche, warum heißt sie so? Neuapostolische Kirche. Sie lehrt, dass man nur dann in den Himmel kommen kann, wenn man von einem heute lebenden Apostel der Neuapostolischen Kirche unter Handauflegung mit dem Heiligen Geist versiegelt worden ist. Ich war in einem neuapostolischen Gottesdienst. Ich habe gesagt, dass ich bekehrt bin, dass ich den Herrn Jesus als meinen Erlöser angenommen habe, hinterher im Gespräch mit Leuten dort, und habe Zeugnis gegeben. Sie haben das nicht anerkannt. Sie haben gesagt, nein, wenn ich nicht die Handauflegung habe durch einen Apostel, kann ich nicht in den Himmel kommen. Falsch verstandene Aussagen aus der Apostelgeschichte oder Petrus kommen musste und die Hände auflegen. Ja, falsch verstandene Aussagen haben zu dieser Lehre geführt und so wird es weiter gelehrt. Wisst ihr übrigens, dass die Neuapostolische Kirche die größte Sekte ist, die wir in Deutschland haben, zahlenmäßig? 500.000 Mitglieder, weit mehr als die Zeugen Jehova, weit mehr, 500.000 nach den beiden großen Kirchen, die drittgrößte religiöse Gruppe in Deutschland. Dann die Gemeinschaft der Heiligen der letzten Tage oder kürzer ausgedrückt die Mormonen, ja, Gemeinschaft der Heiligen der letzten Tage. Schon im Namen drin, dass es eine Endzeitsekte ist, also dass sie vor dem kommenden Weltuntergang warnt und dass man in sie hineinkommen muss, um dann gerettet zu sein, ja. Ähnlich die Zeugen Jehova, all die Sekten, die im letzten Jahrhundert entstanden sind, die eben die großen Sekten, die ich hier dauernd nenne. Zeugen Jehova, Neuapostolische, Mormonen und auch die Siebenten-Tags-Adventisten sind alles Weltuntergangssekten im Grunde, von ihrem Charakter her. Die Siebenten-Tags-Adventisten, schaut, was sagt der Name? Siebenten Tags, Sabbat, Adventisten. Die haben in ihrem Namen ihre ganze Hauptlehre reingepackt. Ja? Der Name sagt oft schon, was das Sondergut dieser Gruppe ist. Denn ihre ursprüngliche Lehre lehrt, dass man nur dann in den Himmel kommen kann, wenn man bestimmte Gebote des Alten Testaments hält, vor allem das Sabbatgebot, das ganz oben steht, aber dann auch die Speisegebote des Alten Testaments und den Zehnten. Den haben sie auch gut brauchen können, ja. Die Lehre vom Zehnten, den haben sie auch noch mitgenommen. Ja, das hat Probleme, wenn christliche Kreise bei der Namensgebung irgendeine Wahrheit der Bibel schon zu stark rausnehmen. Ich weiß aber, dass jetzt einige von euch denken an unsere lieben Freunde, zum Beispiel an die Baptisten. Die Baptisten nennen sich Täufer. Die möchte ich nicht auf die gleiche Stufe stellen jetzt hier. Ja, das ist einfach von ihrer geschichtlichen Entwicklung her. Sie haben die Glaubenstaufe praktiziert in einer Zeit, als es noch das Leben gekostet hat, und so ist ihnen manchmal auch von außen dieser Name zugelegt worden und irgendwann haben sie ihn selbst übernommen. Ob das jetzt glücklich ist oder nicht, lasse ich dahingestellt, aber das wollen wir jetzt nicht auf die gleiche Stufe stellen, Baptisten oder Methodisten. Ja. Als wir damals die Frage bewegt haben, wie sollen wir uns nennen, da hatten wir eigentlich nur zwei Namen in der engeren Wahl, christliche Gemeinde oder biblische Gemeinde, weil wir wollten uns eigentlich nur Gemeinde nennen, aber wenn wir gesagt hätten Gemeinde Mannheim, wird es oft mit der politischen Gemeinde, mit der kommunalen Gemeinde verwechselt und da haben wir noch davor gesetzt, christliche Gemeinde oder biblische Gemeinde. Christliche Gemeinde, da sagen manche, was nicht Christ ist, ist christlich, ja, und da hat uns das ein bisschen abgeschreckt. Da haben wir gesagt, biblische Gemeinde, das ist zugleich ein Programm. Das heißt, wir glauben an die Bibel ist uns wichtig. Wir wollen einfach nicht politische, sondern biblische Gemeinde sein. Es gibt auch Gruppen, die geben sich gar keine Namen. Dafür habe ich auch ein gewisses Verständnis. Es gibt Gruppen, die nennen sich einfach Christen, die sich in der und der Straße versammeln. Das ist auch in Ordnung. Aber ich würde es nicht so weit treiben wie die exklusiven Brüder, die dann sagen, wenn sich eine Gruppe einen Namen gibt, dann wird sie schon zur Sekte. Nein, das ist kein Kennzeichen einer Sekte, wenn sie sich einen Namen gibt. Das auf gar keinen Fall. Sechstens, Die Hauptlehren dieser Gruppen sind oft Randthemen der Bibel, aber geeignet, um sich selbst gegenüber anderen Gruppen zu unterscheiden und abzugrenzen. Randthemen werden irgendwie ins Zentrum gerückt. Während die Bibel diese Themen nur am Rande behandelt, rücken Sektenrandthemen in die Mitte ihrer Verkündigung und Lehre und erheben sie zu heilswichtigen oder gar heilsnotwendigen Wahrheiten, ohne deren Annahme und Ausübung man nicht gerettet werden kann. Nehmen wir wieder als Beispiel die Siebenten-Tags-Adventisten. Wie kam es zum Halten des Sabbats? Wie kam es dazu? Es war doch eindeutig, dass das was alttestamentlich, was jüdisches ist. Ja? Juden sollen den Sabbat halten, den siebten Tag der Woche im Alten Testament. Wie kam es dazu? Ein Prediger namens Miller, 1840 etwa, berechnete den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu auf das Jahr 1844, und dann kam Christus nicht zu diesem Zeitpunkt, in Amerika war das drüben, und dann hat E.G. White gegrübelt und gegrübelt. E.G. White, die Gründerin der dann folgenden Siebenten-Tags-Adventisten. Sie hat gegrübelt und auf die Idee, dass diese Berechnung falsch gewesen sein könnte, dass es überhaupt nicht biblisch ist, sowas zu berechnen, kam sie nicht. Aber sie bekam eine Vision, ihre erste Vision, und sah, wie eben eine Tafel da war, die Steintafel, die Gesetzestafeln mit den 10 Geboten drauf, und da war eine Hand mit einem Meißel und die hämmerte das 5. Gebot nach biblischer Zählung, Gedenke des Sabbattages, des Ruhetages, dass du ihn heiligst, weg. Das wurde abgemeißelt, das Gebot. Und dann bekam sie dazu die Auslegung, mein Volk hält nicht den Sabbat, das ist der Grund, warum ich nicht wiederkommen konnte. Und das hat sie dann gepredigt, das hat sie verkündigt. Christus konnte nicht kommen, weil die Christen den Sabbat nicht halten. Und so fing das an und so entstand diese Gruppe siebenten Tags Adventisten. Adventisten gab es schon vorher, aber von da an siebenten Tags Adventisten. Und wir merken, wenn diese Vision nicht gewesen wäre, eine Frau bekommt hier eine Vision, lassen wir es dahingestellt sein, ob sie das wirklich so subjektiv erlebt hat, aber dann wäre noch zu fragen, wo kam das her? Kam das wirklich von Gott? Und schon entsteht eine Gruppe, die weltweit so und so viele Hunderttausende oder gar Millionen Mitglieder hat und im Grunde von ihrer Herkunft her eine Sekte ist. Das ist also eine sehr gefährliche Sache. Christus muss die Mitte der Schrift sein. Sein vollbrachtes Erlösungswerk hat uns den Himmel geöffnet und keine guten Werke und auch keine menschliche Organisation. Das Hauptthema der Bibel lautet, dass der heilige, gerechte Gott solch schmutzige und verkehrte Sünder wie uns mit seiner Gnade beschenken will, wenn wir Buße tun und von unserem falschen Weg umkehren. Alles andere kommt danach. Es gibt noch viele Dinge in der Bibel. Jesus sagt, dass wir alles halten sollen, was er geboten hat, aber es kommt alles danach. Erst durch die freie Gnade errettet werden und dann macht Gott weiter mit uns. In der Reihenfolge. Wenn wir jetzt Menschen immer wieder nennen in diesen Gruppen, Zeugen Jehova, Neuapostolische, Mormonen, Siebenten-Tags-Adventisten, universelles Leben und was es noch alles gibt, dann will ich hier nicht sagen, dass alle diese Leute verloren sein müssen. Gerade bei den Siebenten-Tages-Adventisten gibt es nämlich tatsächlich Menschen, die bezeugen, dass sie allein auf die Gnade Gottes vertrauen im Blick auf ihre Errettung. Sie halten den Sabbat aus Liebe zum Herrn, sagen sie, aber sie halten ihn nicht, um dadurch errettet zu werden. Und dann kann ich nicht mehr einfach pauschal sagen, diese Leute sind verloren. Es gibt wirklich, nach meiner Erkenntnis, Siebenten-Tags-Adventisten, die Brüder und Schwestern sind. Ob das auf alle zutrifft, ist eine andere Frage. Und auf wen genau, das weiß ich nicht, ja. Aber ich glaube, dass es Siebenten-Tags-Adventisten gibt, die wirklich Kinder Gottes sind. Trotzdem würde ich nicht pauschal diese Gruppe in die Allianz aufnehmen, ja, und pauschal mit ihnen zusammenarbeiten und so weiter, wie das heute in vielen Städten leider schon ist. Das halte ich für falsch und voreilig. Siebtens noch. Ja, ich hatte gedacht, ich komme heute mal auf 8 Punkte oder gar 9, aber ich bin wieder bei 7 stehen geblieben. Ich hatte schon einen 8. Punkt, aber den musste ich nachher doch wieder woanders unterbringen. Das konnte kein eigenständiger Punkt bleiben. Siebtens, die irdische Leitung jener Gruppen beansprucht meistens die höchste Autorität nach Gott auf Erden. Meistens. Fast alle Sekten besitzen eine sehr autoritäre Innenstruktur mit straffer Hierarchie, mit starker Kontrollbefugnis der Führung und einer ausgeprägten Befehlsgehorsamsbeziehung von oben nach unten. Nicht selten übt die Leitung der Sekte einen starken Zugang auf die Lebensgestaltung ihrer Mitglieder aus, bis hin zur Frage, wie ich vorhin schon sagte, ob Männer Bärte tragen dürfen oder nicht. Wenn die Zentralgestalt der Gruppe noch am Leben ist, wird sie meistens mit mehr oder weniger Personenkult verehrt. Die scheinbaren Lichtgestalten der Gruppe, also die Prophetin, der göttliche Meister oder der weise Gottesmann, werden quasi zu Überpersonen der Gruppe. Durch die Bindung an diese charismatischen Überpersonen wird die Daseinsohnmacht der sich hingebenden Sektenjünger aufgehoben. Das ist jetzt ein Satz, der ist vielleicht etwas tiefgründig, der versucht, was geht da in den Leuten vor, unbewusst, ja, ohne dass sie es merken. Wie kommt es dazu, dass Menschen sich so einem Führer oder einer Führerin so ausliefern und so bedingungslos folgen und so weiter? Es kann schon sein, dass das stimmt, dass man damit seine eigene Daseinsohnmacht ausgleicht, kompensiert. Man kann sagen, je mehr die Leitung einer Gruppe verehrt wird, desto mehr werden die Mitglieder entpersönlicht. Nicht selten findet man auch innere Überwachungs- und Spitzelsysteme und geheimdienstähnliche Methoden gegen Kritiker der Gruppe. Auffällig auch bei den Zeugen Jehovas, wenn jemand anfängt abzubröckeln, wird er sofort isoliert. Wenn das die Leiter mitkriegen, dass da einer nicht mehr voll hintersteht, wird er gleich isoliert, besucht von mehreren, examiniert und so weiter, ob er noch bei allen Lehrpunkten ist. Und wenn nicht, wird er isoliert und sofort ausgeschlossen unter Umständen. Und es kann sein, dass er dann fallen gelassen wird wie eine heiße Kartoffel, dass man ihn nicht mehr besuchen darf, nicht mehr anrufen darf, nicht mehr Kontakt haben darf. Und das ist natürlich kann eine Art Psychoterror sein gegen solche Leute. Übrigens, hier entsteht oft das Phänomen gegenseitiger Abhängigkeit. Der Anhänger braucht den Führer oder die Organisation, aber der Führer braucht auch die Anhänger. Es kommt quasi zu einer gegenseitigen Versklavung, jetzt nicht bei den Siebenten-Tags-Adventisten, auch nicht bei den Neuapostolischen, vielleicht auch nicht bei den Zeugen Jehova, aber bei den Jugendsekten heute oder auch bei Scientology. Ron Hubbard, der Gründer und Leiter der Scientology-Sekte, behauptet von sich zum Beispiel, ich besitze mehr Autorität als Jesus Christus, sagt er von sich in seiner Bescheidenheit, ja. Ich besitze den größeren Teil noch anschauen heute Abend. Wir fragen jetzt, was haben uns die Sekten zu sagen? Wir haben jetzt so 7 allgemeine Kennzeichen von Sekten angeschaut. Was haben uns die Sekten zu sagen? Sind die nur dazu da, damit wir auf sie schimpfen oder auf sie runtergucken oder so? Auf keinen Fall. So sollten wir das nicht handhaben. Jede Sekte ist eine Anfrage an die Gemeinde Jesu. Sekten, so hat es jemand gesagt, sind die Insekten, die gerne an den faulen Stellen der Gemeinde Jesu auftreten. Angesichts der vielen Sekten hat sich die Gemeinde immer wieder neu zu prüfen. Auch wir als Gemeinde haben uns zu prüfen. Verkündigen wir den ganzen Ratschluss Gottes Oder gibt es irgendwo Vitaminmangel? Gibt es irgendwo Lehren der Bibel, die wir nicht verkündigen? Vor allen Dingen jetzt neutestamentliche Lehren, die wir vernachlässigen oder ganz außer Acht lassen? Und dann aber auch die Frage, leben wir das echte geistliche Leben? Sind wir voll Geistes, wie der Apostel Paulus schreibt, werdet voll Geistes? Oder geben wir uns mit weniger zufrieden? Wenn wir in Lehre und Leben Mängel haben, dann wird das ausgefüllt von anderen Gruppen. In dieses Vakuum stoßen sofort sektiererische Gruppen vor. Als zum Beispiel im letzten Jahrhundert der Rationalismus Einzug gehalten hat, diese verstandgeprägte Lehre, die die Bibel so ausgehöhlt hat, da war bei vielen Christen nichts mehr da von einem wirklich geheiligten Leben, und auch die Erwartung der Wiederkunft Jesu war völlig zusammengebrochen. Die Christen lebten immer mehr diesseitig, vordergründig, hier weltbezogen, weltlich. Und in diese Situation brachen die Endzeitsekten rein, letztes Jahrhundert. Gerade so um 1840, es hat auch noch ein paar andere Gründe gehabt. Aber das war auch ein wesentlicher Grund. Da entstanden auf einmal die Sekten mit ihrer Endzeitbotschaft. Da kamen sie, weil die Wiederkunft Jesu nicht verkündigt wurde in den Gemeinden, geschweige denn danach gelebt wurde, in der Naherwartung Jesu, da kamen die Zeugen Jehova, da kamen die Siebenten-Tags-Adventisten und andere Gruppen, die die Wiederkunft Jesu in den Mittelpunkt drückten. So sind Sekten tatsächlich immer wieder auch eine Anfrage, ob der ganze Ratschluss Gottes gelehrt und auch gelebt wird. Martin Luther, der hat die richtige Einstellung gehabt zu Sekten, der wollte auch von ihnen lernen oder der wollte sie sich, sagen wir mal, nützlich machen. Der sagte, wenn keine Rotten, so nannte er das damals, ja, gleich Sekten wären, dadurch uns der Teufel aufweckt, würden wir faul und schliefen und schnarchten uns zu Tode. In seiner kräftigen Luthersprache, ja. Er sagt, die Sekten, die wecken uns auf, die zeigen uns, wo es bei uns fehlt. Die betonen zwar die Dinge über, die fallen dann auf der Seite vom Pferd und machen das dann zu Hauptthemen, wie wir gesehen haben, aber sie wecken uns auf, ja. Sie zeigen uns, wo wir Vitaminmangel haben, wo wir eingeschlafen sind und schnarchen. Ja, schöner Ausspruch. Martin Luther, ich lasse ihn noch einen Moment liegen für den, der ihn abschreiben will. Jetzt möchte ich ganz bewusst die Frage stellen, wir haben jetzt gehört, was so die Hauptkennzeichen von Sekten sind. Wollen wir das ruhig mal als einen Spiegel auch nehmen und da für uns als Gemeinde hineinschauen und fragen, gibt es irgendwo vielleicht Punkte, einzelne Punkte, wo wir gefährdet sind, oder wo wir vielleicht auf der Hut sein sollten, wir als Gemeinde hier in Mannheim-Edisonstraße. Die Gruppe hat neben der Bibel andere Schriften oder Offenbarungen, die auch von Gott inspiriert sein sollen und die Bibel ergänzen oder auslegen sollen. Das können wir mit ganz gutem Gewissen sagen, das haben wir mit Sicherheit nicht. Die Bibel allein. Aber dann zweitens, die Gruppe hält sich für die einzig richtige und wahre Gemeinde und meint, sie sei von Gott eingesetzt. Also, wenn das jemand von euch meinen sollte, ich meine das nicht, ja, und das wäre schädlich, wenn wir das meinen würden. Wir sind nicht die einzig wahre Gemeinde und schon gar nicht die einzig seligmachende. Es gibt keine allein seligmachende Kirche, Gemeinde, Gruppe, nur einen allein seligmachenden Herrn, und er heißt Jesus Christus. Das ist unser Bekenntnis und dabei bleiben wir. Aber wir wollen uns ruhig prüfen und hinterfragen. Ihr, ich überlasse euch das Urteil, ich bin da vielleicht ein bisschen befangen im Blick auf die Gemeinde. Ihr selbst müsst prüfen, ob ihr da irgendwo vielleicht der Sache nahe kommen. Sekten sagen, gerettet werden nur die Mitglieder dieser Gruppe. Das sagen wir nicht, ja, wir wissen, dass alle, die an den Herrn Jesus glauben und wirklich von ganzem Herzen sich zu ihm bekehren und wiedergeboren werden und dann mit ihm leben, die werden gerettet, unabhängig von dem christlichen Kreis, in dem sie sich aufhalten. Wir ermuntern alle, sich einer biblischen Gemeinde anzuschließen, aber das muss nicht die unsere sein. Dann viertens, die Gründer dieser Gruppen waren oder sind oft Menschen, die mit Gott angeblich in besonderem Kontakt standen oder stehen und durch die sich Gott in besonderer Weise mitgeteilt haben soll. Das behaupten wir wirklich nicht. Fünftens, der Name der Gruppe weist oft schon auf die Sonderlehre hin, welche die Gruppe vertritt. Ich denke, das kann man so bei uns auch nicht sagen mit biblischer Gemeinde. Wir wollen auf die Bibel hinweisen, auf das Wort Gottes, auf den Herrn Jesus. Sechstens, die Hauptlehren dieser Gruppen sind oft Randthemen der Bibel, aber geeignet, um sich selbst gegenüber anderen Gruppen zu unterscheiden und abzugrenzen. Wir haben Glaubensgrundsätze formuliert, die jeder lesen kann. Ich denke, die meisten von euch kennen oder alle sogar. Und ich denke nicht, dass wir da irgendwelche Randthemen behandelt haben, sondern wir haben versucht, da die zentralen Aussagen der Bibel zu erläutern. Und über andere Fragen kann man sich natürlich unterhalten, aber man kann nicht über jedes erdenkliche Thema da eine Abhandlung machen. Dann kriegt man eben ein Buch so dick wie die Bertelsmann-Konkordanz oder was es da gibt, ja, Enzyklopädie. Siebtens, die irdische Leitung jener Gruppe beansprucht meistens die höchste Autorität nach Gott auf Erden. Das, denke ich, ist bei uns auch nicht der Fall. Wir wollen zwar eine biblische Gemeinde sein, die auch Autoritätsstrukturen anerkennt, die Gott gesetzt hat. Gott ist das Haupt des Christus, Christus ist das Haupt des Mannes, der Mann ist das Haupt der Frau. In der Gemeinde sind Älteste eines Tages einzusetzen. Die Jüngeren sollen sich den Älteren unterordnen. Das sind biblische Strukturen, die wir auch anerkennen wollen. Aber wir haben nicht in diesem Sinn eine Leitung oder gar eine Person, der wir da willenlose Autorität, völlige Autorität schulden. In dem Zusammenhang noch ein Satz zu unserer Gemeindeordnung. Wir haben ganz bewusst eine Gemeindeordnung, die aber nicht dazu dienen soll, dass wir hier irgendwie in eine Gruppe hineingepresst werden oder so, sondern die soll einfach unser internes Gemeindeleben regeln und wir sind davon überzeugt, dass das in Ordnung ist, dass das biblisch ist, wenn eine Gemeinde wirklich auch eine Ordnung hat. Paulus schreibt mal an die Kolosser, ich sehe eure Ordnung, und da gebraucht er sogar einen Begriff aus der Militärsprache, da hat er sich gefreut über die Ordnung in der Gemeinde, über die Struktur, würden wir heute sagen, dass die Gemeinde eine Struktur hatte, nicht ein Durcheinander, ein wahlloser Haufen und so weiter. Da war eine Ordnung erkennbar, auch äußerlich erkennbar in dieser Gemeinde von Kolosse. Und darum glauben wir, dass es gut ist, wenn eine Gemeinde sich eine solche Ordnung gibt, als Hilfe. Die steht niemals auf der gleichen Stufe wie die Bibel, aber ist einfach eine interne Hilfe, um unser Gemeindeleben zu regeln. Und wir können damit auch ein bisschen selektieren, wer zu uns gehören soll oder nicht, weil wir einfach nicht wollen, dass jeder mit jeder x-beliebigen Theologie oder Anschauung hier sich bei uns anschließt, sondern nur die, die wirklich auch schriftgemäß glauben und den Weg gehen. Einen vorletzten Punkt möchte ich hier bringen, nämlich die Frage ganz kurz noch, wie begegnet man Sektierern? Wir haben jetzt viel über Menschen gesprochen in sektiererischen Gruppen. Wie wollen wir ihnen begegnen? In Liebe und Wahrhaftigkeit. In Liebe deshalb, weil Gott alle Menschen liebt, auch die, insektiererischen Gruppen. Wir wissen ja gar nicht, wie der Mensch da reingekommen ist. Vielleicht schon durch das Elternhaus und Großeltern und so weiter, hat gar nichts anderes kennengelernt. Oder in einer Lebenskrise von jemand da hineingeführt worden oder wie auch immer verführt worden. Gott liebt auch die Irregeleiteten und wir wollen sie auch lieben als Menschen, als Personen. Aber wir lieben nicht den Irrtum. Wir lieben den Irregeleiteten, aber nicht den Irrtum. Die Lüge, die lieben wir nicht. Und in Wahrheit wollen wir begegnen, weil Gott ein Gott ist, dem Wahrheit gefällt und der die Lüge hasst. Und weil letztlich nur die Wahrheit frei macht und die Wahrheit weiterhilft. Zweitens, wir wollen keine endlosen Diskussionen mit solchen Leuten führen. Vor allem wenig bibelfeste Leute sollten sich auf ein persönliches Bezeugen ihres Glaubens an den Herrn Jesus beschränken. Ihr Lehrer sind meistens geschult und in der Auslegung bestimmter Bibelstellen sehr fit, vielleicht fitter als wir, und die belehren dann uns und nicht wir sie, ja, und das kann gefährlich werden. Ihr Lehrer nicht in die Wohnung einlassen. Da machen immer wieder, vor allen Dingen Frauen, barmherzige, mitfühlende Frauen machen da den Fehler und lassen sie in die Wohnung, nicht in die Wohnung lassen. Wenn es sein muss, an der Haustür oder irgendwo auf der Straße mit ihnen kurz reden, ihnen das Zeugnis geben, was wir glauben, ihnen eine Schrift anbieten oder sowas, aber dann nicht in die Wohnung lassen. Viele Sektenmitglieder schreiben für ein Buch über die Besuche, die sie machen. Zeugen Jehova zum Beispiel müssen alle Besuche aufschreiben, mit Hausnummer, mit allem. Und so kommt es, dass man dann wieder und wieder besucht wird, bis man eines Tages einen ganz klaren Strich unter die Sache zieht. Drittens, wenn es zum Gespräch kommt, dann soll der Herr Jesus und sein Wort im Zentrum stehen. Er und sein Wort. Nicht über irgendwelche Dinge, da über die 144.000 streiten und so weiter. Das bringt alles überhaupt gar nichts, ja. Sondern Jesus Christus und sein Wort ins Zentrum bringen. Nicht menschliche Gefühle und Ansichten sind wichtig, sondern Gottes Wort muss reden. So hat sich unser Herr selbst gegen den großen Irrlehrer und Verdreher der Heiligen Schrift gewehrt, gegen den Teufel, mit den Worten: Es steht geschrieben, das Wort. Letzte Folie. Wir wollen noch fragen, was bewahrt mich vor Abwegen? Ich darf das einfach noch so lesen. Erstens, halte dich an Jesus Christus und an sein Wort. Jesus genügt und sein Wort ist die Wahrheit. Zweitens, halte dich zu einer bibeltreuen Gemeinde. Einzelgänger oder Leute, die ihr privates Christentum leben, sind ihr Lehren gegenüber in größerer Gefahr als Gläubige, die sich treu zur Gemeinschaft der Glaubenden halten. Und dazu werden wir aufgefordert im Neuen Testament. Apostelgeschichte 2,42, Hebräer 10, 24 und 25. Bete drittens und sei wachsam gegen dich selbst. Selbstsicherheit und Überheblichkeit bergen große Gefahren in sich. Die Bibel warnt davor. Nicht selbstsicher und überheblich sein, aber sie fordert uns auf, unser Vertrauen ganz auf den Herrn zu setzen. Er ist treu. Er kann uns stärken und bewahren vor dem Argen. 2. Thessalonicher 3,3, ein Vers, den ich sehr lieb habe. Er ist treu. Er kann uns stärken und bewahren, wir nicht. Viertens, diene dem Herrn mit Freuden. Stelle deine Gaben in seinen Dienst. Mitarbeit in Gottes Gemeinde hat immer auch bewahrenden Charakter. Ganz gewiss. Bücher, die ich verwendet habe, die ich empfehlen möchte, ist vor allen Dingen das Buch von Kurt Hutten, Sekten, sehr Grübler, Enthusiasten. Das ist das große Sektenstandardwerk, sehr Grübler, Enthusiasten. Das braucht ihr aber nicht kaufen, das kostet auch über 80 Mark, sondern könnt ihr leihen. Das haben wir auch hier oben oder bei mir in der Bibliothek. Und wenn ihr das habt, dann braucht ihr nicht über jede Sekte ein extra Buch kaufen. Da steht fast alles drin, was man wissen muss zu allen möglichen Gruppen. Ja, der Herr bewahre uns davor, dass wir als Einzelne oder als Gruppe in irgendeiner Weise da in die Nähe rücken von dem, was wir heute Abend gesagt haben. Da wollen wir uns wirklich ganz bewusst und wohltuend unterscheiden von irgendeiner sektiererischen Gruppe oder Zug und ergebe uns, dass wir sein ganzes Wort lieb haben und sein Leben, sein wunderbares Leben wirklich ausleben. Ich möchte noch beten mit uns. Wir bleiben sitzen. Herr Jesus, dein Wort, das mahnt uns, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Danke, Herr, dass dein Wort so nüchtern ist und so klar, dass wir darin immer wieder gemahnt werden, nie selbstsicher zu werden, sondern uns ganz fest an dich zu klammern, auf dich und deine Gnade unser ganzes Vertrauen zu setzen. Herr, und das wollen wir auch. Wir haben heute Abend die Sekten betrachtet, Herr. Wir wollen nicht über die einzelnen Menschen richten und den Stab brechen. Wir haben es gar nicht verdient, dass wir davor bewahrt geblieben sind. Es ist deine Gnade. Bitte hilf uns doch, wo wir solche Menschen kennenlernen oder kennen, dass wir ihnen vielleicht doch helfen dürfen, die Wahrheit zu finden, dass sie die Wahrheit freimachen kann. Gib uns da bitte Weisheit. Danke, dass wir auch schon einige aus solchen Gruppen herausretten durften zu dir hin. Danke, Herr, dass du uns da Weisheit gibst, aber ganz besonders bewahr uns als Einzelne und unsere Gemeinde vor irgendwelchen Abirren, Abgleiten in diese Richtung. Lass uns ganz nah bei dir und bei deinem Wort sein und die Fülle deines göttlichen Lebens wirklich unter uns haben, Herr. Danach wollen wir uns ausstrecken. Amen.